Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der Adidas Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute haben wir Johanna von Apinio im zweiten Teil und sprechen mit ihr über das Konzept von Mental Availability, ein Konzept, was Apinio in Marfo übersetzt hat. Und ich glaube, das ist wirklich für jeden Werbetreibende, für Agenturen, für Marken super, super spannend. Und im ersten Teil haben wir beschlossen, dass wir uns einen Hund holen und ihr wart live dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich habe heute wieder ein Thema mitgebracht.
Ich bin gespannt.
Und zwar vielleicht erstmal ganz kurze Einleitung. Wir haben heute ein anderes Podcast-Setting, weil unsere Produktion all unser Equipment mitgenommen hat und Soraya, unsere Podcast-Leitung, hier kurzerhand ihr eigenes Equipment ausgepackt hat. Das heißt, wenn die Qualität diesmal aus irgendeinem Grund nicht 100% on fleek ist, dann liegt das daran. Aber biggest Shoutout zu Soraya, dass du ja alles einfach selber aufgebaut hast. Das kurz vorab. Und dann habe ich aber auch ein Thema mitgebracht, und zwar generell die ganzen Hashilis, die ich so anschleppe, und einen ewigen Diskurs.
Ich habe heute Nacht auch drüber nachgedacht. Ich bin gespannt, was jetzt kommt von dir.
Genau, also ihr müsst wissen.
Was ist ein Hashili? Müssen wir, glaube ich,
erstmal erklären. Hashili ist ein Tier.
Okay, es wäre auch witzig, wenn wir es einfach gar nicht erklären
würden. Also wenn wir einfach nur die ganze Zeit über Hashilis reden. Genau, also ihr müsst wissen, ich habe eine sehr große Affinität für Tiere. Ich bin ja auch gelernte Kapitänin, zwar nur Binnenschifffahrt, also ich bin eigentlich Matrosen, Maturenwart oder Steuerfrau, wie man es nennen will. Und ich wollte eigentlich nach dem Studium auch zu Sea Shepherds, das ist eine Organisation, die retten Wale im offenen Meer. Hab dann mich irgendwie aus unerklärlichen Gründen dafür entschieden, eine Werbeagentur stattdessen zu gründen. By the way, die haben die geilste Bewerbungsgesprächfrage, Sea Shepherds. Die fragen einfach nur eine Frage: Würdest du dein Leben für einen Wal hergeben? Und wenn du Nein sagst, dann darfst du nicht mitfahren.
Meinst du, wir können das auf Charles & Charlotte adaptieren?
Würdest du dein Leben für eine Kampagne geben? don't listen to this podcast. Nee, das zieht sich ja aber so durch. Ich war auch nach dem Abi, habe ich irgendwie in der Bar gearbeitet, immer nachts, und bin halt nicht nach irgendwie Goa und Indien auf Pseudokulturreise gegangen. No front an die, die es gemacht haben. Haben bestimmt auch sicherlich viele eine geile Reise gehabt. Sondern habe mein Geld gespart und bin in ein Tierheim nach Kreta gefahren und habe da gearbeitet. Und mein größter Traum ist natürlich auch, einen eigenen Hund zu haben. Am liebsten einen dreibeinigen, einäugigen, bissigen Pitbull aus dem Tierheim, der schwer zu rehabilitieren ist. Und surprise, surprise, deswegen auch immer das Hunde-Ad hier in unserem Podcast, quasi den Werbeplatz, den wir ans Berliner Tierheim vergeben. Und ich und Pascal haben einen Deal. Dieser Deal ist, ich darf so viele Hunde sitten, wie ich möchte, und dafür gibt es keinen eigenen. Was aber ganz interessant ist, ist, dass das dazu führt, dass ich, glaube ich, seit 6 Wochen jede Woche einen neuen Hund habe. Und das zieht sich eigentlich auch schon so seit zwei, drei Jahren durch. Also Tina, die kleine Kröte, die ist ganz oft bei mir. Milo, das ist der Hund von unserer Finanzmanagerin Lisa, die ist auch gerade in Elternzeit. Shoutout an sie, an ihre ganze Family. Jetzt habe ich gerade den Hashili, das ist der Rüdiger von Josie, mit der wir auch in Rom waren. Inzwischen gute Freundin von mir, die Managing Director und Co-Founderin von Julie Consulting. Und es ist tatsächlich gestern Nacht zu einem kleinen Eklat gekommen. Und zwar, ich habe bis 3 Uhr nachts gearbeitet und ab 5 Uhr morgens wollte das kleine Hashili, was gerade ganz fein neben mir liegt, raus. Bin ich mit ihm rausgegangen, dann bin ich ins Bett gegangen, dann hat er an der Tür gekratzt, dann wollte er gestreichelt werden, und diese Nacht ist es tatsächlich so weit gekommen, ich bin ausgezogen aus unserem gemeinsamen Schlafzimmer und habe mich mit Hashili auf die Couch gesetzt, weil das Wohl des Hundes steht natürlich an erster Stelle. Und ich habe eigentlich, bin mal gespannt auf deinen Input, aber ich wollte das einfach mal so teilen mit unserer Community, weil das natürlich ein Thema ist, was uns jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, daten wir uns, wahrscheinlich seit 8 Jahren sehr bewegt. Regelmäßig, wenn ich ein Sitzen habe, auch zu weinenden Diskussionen führt in irgendwelchen Restaurants, wenn du dich dann negativ über meine Hundesitterhunde äußerst und sagst, die stinken, die beißen, die sind anstrengend.
Konstruktives Feedback,
Frau Schumann. Das ist Bullshit.
Konstruktives
Feedback. Bullshit, es ist nie konstruktiv.
Feedback ist ein Geschenk.
Du mobbst die Hunde und ich fühle mich jedes Mal persönlich angegriffen. Und wenn ich sehr einsitzen habe, sehr emotional bin, dann rollt da auch das ein oder andere Tränchen, weil ich es immer noch sehr traurig finde, dass ich keinen eigenen Hund habe. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass es unverantwortlich wäre mit unserem Lifestyle und wenn nicht beide da an einem Strang ziehen, sich als einen anzuschaffen. Um jetzt in mein Coaching-Mindset zu switchen, wie siehst du das?
Ich weiß gar nicht, wo soll ich bei diesem Tsunami, bei diesem Monolog-Tsunami
Welcome to my TED-Talk.
Anknüpfen, nachdem du jetzt 5 Minuten wirklich von deiner Lebensgeschichte bis hin zu dem Tag heute alles ausgespült hast. Also ich habe da witzigerweise auch heute Nacht drüber nachgedacht, weil natürlich, und das ist ja auch immer mein großer Vorwurf an dich, auch meine Lebensqualität sehr stark negativ beeinflusst wird, weil du jede Woche ein neues Feldtier einziehen lässt. Und ich dachte mir, ob es nicht eigentlich, weil jedes von diesen Tieren hat ja neuen Schaden.
Ja.
Jedes Tier hat neuen Schaden. Der eine frisst nicht, der andere kotzt, der andere will im 5 Uhr spazieren gehen, der andere kackt dahin, der andere will ins Bett, der will nicht ins Bett, der andere fiept, wenn jemand im Treppenhaus ist, der andere fiept, wenn jemand unten an der Straße ist. Jedes Mal ist es einfach eine komplette, neue, unkontrollierbare Variable, die ich in mein heiliges Reich lasse. Mhm. Und ich dachte mir so, wäre es nicht strategisch geschickter, wirklich einfach einen Hund zu holen, von dem ich weiß, worauf ich mich einstellen muss.
Du weißt schon, dass ein Mikrofon an ist und die Kamera läuft, ne?
Aber ich habe ja wirklich heute Nacht darüber nachgedacht, weil ich dachte mir so, ich kenne ja so ein paar Hunde und ich weiß, auf welche Hunde ich keinen Bock habe. Und mittlerweile gibt es auch ein paar Hunde, wo ich sagen
Du willst eigentlich einen Milo in klein. Und ohne, dass er stinkt. Er stinkt auch nicht, du sagst, dass er stinkt. Nee, aber
das finde ich gar nicht.
Nee? Ah.
Nee, das richtig.
Ohne, dass er hart. Er hart halt viel.
Er ist mir einfach zu groß. Ist einfach zu groß.
Okay. Seht ihr, das ist dann das Problem. Dann wird einfach am Abendessen darüber gelästert, der ist so groß. Das ist echt, also
das ist ein großer Hund, der sitzt, ey Mann, wenn wir mit dem Smart Auto fahren, da sitzt der Hund da auf dem
Schoß. Ja, das tut mir auch jedes Mal so leid.
Cool. Also das
ja, dann brauchen wir auch ein neues Auto. Nee. Ja.
Da fängt sie an.
Ja, also ey, das wäre krass, Mann.
Ich habe heute darüber nachgedacht, weil es mich einfach nervt, dann ist es immer was, wird da, werde ich unterbrochen da, vor allem wenn ich schlafe.
I got it on camera that you want a dog.
Das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, aus strategischer Überlegung ist es vielleicht rein rational.
Man darf auch emotionale Entscheidungen, treffen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, mein Spazi, aber... Das ist eine
maximal egoistische Entscheidung.
Ja.
Naja, das ist irgendwie ein Thema, was uns ja nicht loslässt. Ich weiß auch nicht genau, was der Ausgang ist.
Also das wird dich auch nicht loslassen, außer du entscheidest dich irgendwann, mein Leben zu verlassen, aber...
Das werde ich ja nicht tun. Niemals.
Korrekt. Deswegen...
ich hoffe irgendwann, dass diese Phase vorbei
ist. Seit 10 Jahren. Seit 30 Jahren.
Ich weiß es auch nicht.
Ich habe das von meinem Papa. Der ist das genauso mit Hunden, mit Tieren.
Ja, es ist ja auch irgendwie cute, weil du ja wirklich so krass Hunde liebst und dafür alles machst. Ich kann das halt, ich spüre das.
Weißt du noch, als ich in irgendeiner Facebook-Gruppe den Hund aufgegabelt habe, weil das Girl zur Fusion fahren wollte? Und dann hatten wir so einen ganz jungen Wischler.
Junge, das war ein Pferd, das war ein Elefant, das war Mann.
So groß.
Das war so groß.
Und die war so unerzogen. Und dann bist du mit der joggen gegangen. Und die hat noch nicht mal gehechelt und hat dir danach ein Spielzeug vor die Beine geworfen und war so, spielen wir jetzt
ich
noch?
Ich habe eine Stunde joggen, habe sie da echt durch den Plänterwald gepeitscht. Und dann kommt sie, ich weiß noch, die Zunge hing nicht raus. Es gab keinen minimalen Auffälligkeit für Ermüdung. Und dann kommen wir in die Wohnung nach diesem Run und das Erste, was sie macht, mit Full Speed auf die Couch springen und da rumtouren.
Ja.
Touren, als wärst du irgendwie so, kam aus einem Kinderland oder sowas. Ich dachte mir so, ey, nee.
Ja gut, okay. Also, ich würde sagen, Hundethema to be continued. Ja, aber ich freue mich. Also,
ich fällt mir noch ganz kurz ein und dann kann ich eigentlich mein Thema auch skippen. Weißt du noch, als du diese Taube, also Facebook-Gruppe, als du diese Taube gerettet hast?
Ich habe schon mehrere Tauben gerettet.
Aber die eine wurde auch extra zum Arzt, also in der
zum Tierarzt.
War nicht irgendwas? Du hast doch in der Facebook-Gruppe diese Taube geteilt, dass die...
Genau, ich habe eine Taube gefunden, dann bin ich in die Stadttaubengruppe gegangen auf Facebook.
Na klar, ja.
Dann,
das hätte ich auch als allererstes gemacht. Wenn ich eine Taube sehe, dann erstmal anzuhalten und dann in eine Stadt...
Die war krank. Und dann, genau, bin ich zum Tierarzt gefahren mit der. Also zu so einem Vogelarzt. Und dann habe ich die in so eine Pflegestation gebracht. Und ich habe auch schon mal einen Spatz gerettet. Der Spatz ist aber gestorben. Bin ich mit meinem Dad begraben. Hummeln rette ich regelmäßig. Das ist jetzt nicht so krass, aber ich habe bestimmt schon
Vlog sogar drin.
Bestimmt schon 3 Tauben gerettet oder so.
Ja, irgendwie bemerkenswert und führt zu vielen Fragezeichen.
Es führt auch wirklich zu vielen Streitsituationen zwischen uns.
Wahnsinn, ey.
Okay.
Naja.
Heute kleiner Exkurs in die Animal World. Viel Spaß im zweiten Teil.
Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Johanna von Apinio.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Schön, dass du da bist. Du sitzt in Portugal gerade, oder?
Ganz genau, ich sitze gerade im schönen Porto.
Oh Mann, wie ist das Wetter?
Sehr gut, wie man vielleicht sieht. Also ich kann mich nicht beschweren, wir haben eine richtige Hitzewelle sogar gerade.
Ja, ernsthaft? Wie sagt
man? Ja.
Drop mal kurz eine Temperaturanzahl, um es neidisch zu machen.
Ja, so um die 30 Grad. Jetzt wird es ein bisschen kühler langsam wieder, aber die letzten Tage war es so.
Aber heute Berlin auch 27.
Ja, Berlin zieht langsam an. Jetzt so kurz den Sommer geskippt, kurz vergessen, dass Sommer war und jetzt so langsam, kurz bevor Weihnachten ist.
Ich habe den Regen noch mitgenommen. Ich war ja auch bis vor einer Woche noch in Berlin, nur geregnet.
Gut, dass du wieder ins warme Portugal zurückgegangen bist. Okay, wer dich noch nicht kennt, wer Apinio noch nicht kennt, gib mal ganz kurz einen Abriss, was du so machst, was ihr so macht.
Super gerne. Also ich bin, Johanna, hast du ja schon gesagt, bin jetzt seit mehr als 2,5 Jahren bei Apinio und bin aus der Marketing-Agenturbranche zu Apinio gewechselt und bin darum auch bei Apinio im Customer Success Team für alle Agenturkunden und Kundinnen, die langfristig mit uns zusammenarbeiten, zuständig. Da bin ich wirklich Ansprechpartnerin für alles, was Timings, Budgets, Methoden und so weiter angeht, bevor ich dann die Projekte weiter an unser Research-Team leite, die ExpertInnen für Research sind. Und genau, darum arbeite ich auch mit euch schon eine ganze Weile zusammen. Daher kennen wir uns ja auch. Und schwieriger ist es jetzt, Apinio kurz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr Marktforschung hört. Es kann ja nicht zu negativ sein, sonst hättet ihr mich nicht eingeladen in euren Podcast. Aber man muss schon sagen, es ist einfach eine alte Branche, vielleicht auch ein bisschen eingestaubt und so ein bisschen langsam, ein bisschen intransparent und nicht, ja, man kann es vielleicht zusammenfassen, nicht so sexy manchmal und auch einfach nicht mehr so zeitgemäß. Also es bedeutet teilweise die großen Institute, mit denen man arbeitet, das dauert einfach alles ewig und Marken und Agenturen haben keine Zeit dafür. Und dann landet man schnell in so einer Quick-and-Dirty-Schiene, was natürlich auch nicht die beste Lösung ist. Und Apinio, kann ich auf jeden Fall sagen, ist quick, aber nicht dirty. Und das ist uns ganz wichtig. Und wir bauen, also Apinio baut eigentlich auf so zwei Säulen auf. Wir haben einmal eine echt starke Tech-Plattform. Alle, die damit schon mal gearbeitet haben, können das hoffentlich unterstreichen. Da geht es wirklich ganz viel darum, Marktforschung für jeden zugänglich zu machen. Du musst irgendwie kein PhD in Marktforschung haben, um irgendwie da eine Marfo aufzusetzen. Es geht wahnsinnig schnell und einfach. Und da steckt ein großes Produktteam dahinter, die täglich daran arbeiten, das immer noch effizienter und effektiver alles zu machen. Und natürlich auch immer mehr mit AI, klar. Und die andere Säule ist unser Research-Team. Das ist das größte Team bei Apinio. Ich glaube, mittlerweile um die 100 Leute, die in jedem Projekt involviert sind. Also kein Projekt wird gestartet, ins Feld geschickt, wenn da nicht nochmal ein Research-Consultant drauf geguckt hat. Und auch die arbeiten wahnsinnig effizient und effektiv. Also das sind so die zwei Säulen, die dazu führen, dass Marfo mit Apinio echt für jeden zugänglich ist, schnell geht, günstig ist und trotzdem clean ist.
Oh gut, da habe ich direkt verschluckt vor Vorfreude, weil ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Wir haben bei uns ja auch, wir sind immer sehr laut mit unserer Mission Fuck TV, Go Social und ein Element, um zu beweisen, dass das Social Media bald das Leitmedium wird, ist halt, dass wir sehr stark auf Werbewirksamkeit schauen und ich finde, ganz oft wird im Marketing unserer Branche immer sehr an den Frontend der Wertschöpfungskette gedacht. Auch bei uns im Podcast, wir reden ja meistens über Strategien, über Konzepte, über Account-Setups. Aber was hat es am Endeffekt gebracht für die Marke? Über ein Like oder ein View oder ein Comment hinaus? Das bleibt meistens unbeantwortet. Und deswegen finde ich das halt so toll, dass ihr da einen Ansatz habt und eigentlich Marktforschung demokratisiert und man da gut mit euch zusammenarbeiten kann und transparent
ist. Marktforschung demokratisieren, das ist ein gutes Ziel.
Nochmal wichtig zur Einordnung, weil ich finde, das fällt oft hinterm Tisch runter, Marktforschung, weil es eben kompliziert ist, weil es auch oft dann mit vielen Kosten, mit Zeit verbunden ist. Und ich finde, ihr löst das. Und ich plädiere immer so stark dafür, auch in allen Projekten, die wir haben, give it a shot, weil nur so können wir beweisen, dass Social halt raus muss aus, hey, es ist Praktikantenaufgabe, ist eigentlich C-Level-Priorität, weil sie die Marke verändert.
Ja, absolut. Und das sehe ich ja auch immer mehr im Alltag. Also es kommen immer mehr Agenturen, auch Social-Media-Agenturen, die eben irgendwas tracken wollen. Aber am liebsten arbeite ich natürlich mit euch zusammen. Und trotzdem ist oft das Budget für Marfo im Social-Media-Bereich total gering. Und das ist einfach, das Match nicht mehr der Realität. Also Social ist einfach nicht mehr wegzudenken. Und trotzdem wird da wenig Budget für Marktforschung manchmal locker gemacht. Und das ist natürlich falsch und schade.
Ja, total. Und was wir jetzt in den nächsten paar Minuten mal zusammen wirklich auseinandernehmen wollten, ist ein bestimmtes Modell. Das haben wir auch schon zusammen getestet auf einem Account. Und ich glaube, was mich vor allem dann fasziniert, ist aus meiner Wahrnehmung, ist das gerade überall. Ja, also wir reden jetzt, der Elefant im Raum, wir reden über Mental Availability, was, soweit ich weiß, von Byron Sharp geprägt wurde, das Konzept an sich. Können wir vielleicht auch nochmal kurz eintauchen. Und ihr habt ja eine Art der Messung dafür, um genau Mental Availability abzuklopfen. Und da würde ich total gerne mit dir eintauchen, zu verstehen, was ist die grundlegende Hypothese, warum ist das überhaupt als Konzept relevant, wie erforscht ihr das, wie sieht das Setup aus, was können Marken dafür lernen und da einfach mal wirklich so eine Art Blueprint oder Best Practice zusammenzuarbeiten.
Sehr gerne, lass uns auf jeden Fall ein bisschen tiefer eintauchen. Und ja, es ist unser Lieblingsthema bei Apinio seit, ich glaube, 2 Jahren. Darum, Leute, die zumindest Apinio ab und zu irgendwie mal sehen, die kommen an dem Thema nicht mehr vorbei. Aber lass uns das gerne nochmal so richtig im Detail auseinandernehmen. Das kann nicht schaden. Auch für alle, die es schon mal gehört haben, jedes Mal, wenn man was darüber hört, lernt man nochmal ein bisschen mehr, weil es einfach eigentlich eine einfache Methode, aber trotzdem eine neue und komplexe ist. Darum.
Safe. Okay, dann lass das doch mal ganz am Anfang aufbohren. Also wo kommt dieses Konzept her oder was ist diese Kraft von diesem Mental Availability Modell an sich?
Und auch, was ist es?
Was ist es genau?
Ich spiele heute den Dummy, weil ich bin Kreation, du bist Strategie, da können wir uns gut ergänzen.
Das ist geil.
Ich kenne es natürlich auch aus unseren Präsentationen, aber trotzdem finde ich das eine ganz gute Aufteilung. Good Cop, Bad Cop.
Also ein guter Anspruch, dass wir es so einfach halten, dass es jeder versteht und jeder die Macht und die Wucht von diesem Modell und von dem Konzept.
Genau, wir haben ja auch eine sehr diverse Hörerschaft. Also ich glaube, es ist gut, wenn wir nochmal bei A anfangen und dann uns so langsam Richtung YZ rüberarbeiten.
Okay, dann würde ich sagen, wir fangen einmal an mit einem Ansatz, den wahrscheinlich alle kennen, was ja auch bis vor einer Weile noch oder auch immer noch sehr, sehr häufig durchgeführt wird, ist so klassische Brandlift-Studies, die du auf den einzelnen Plattformen einkaufen kannst, wo dann irgendwie eine Ad gezeigt wird und danach wird gefragt, hast du sie gesehen, erinnerst du dich daran und was hat das mit deiner Markenwahrnehmung gemacht? Das hat alles eine Berechtigung, gar keine Frage. Das reicht aber nicht aus, um langfristig zu monitoren, wie sich eine Marke entwickelt, ob sie wächst, ob sie gesund ist. Das ist ein guter kleiner Baustein, einfach um mal zu schauen, ist die Werbung hängen geblieben. Aber mehr sagen dir diese Brandlift Studies eigentlich auch nicht. Der zweite Ansatz, den wahrscheinlich auch alle kennen, das ist dieser AIDA Brand Funnel Ansatz, wo man eben fragt, welche Marke kennst du, welche Marke würdest du weiterempfehlen, welche Marke hast du schon mal gekauft? Auch interessante Insights, keine Frage. Aber auch hier, ich glaube, das wurde mal von irgendeiner Consultancy entwickelt in den, vor 50 Jahren. Und es wird bis heute so gemacht, ohne dass es irgendwie wissenschaftlich fundiert ist. Und das hat vor allem eben auch jetzt das Ehrenberg-Wass-Institut, also Byron Sharp und Jenny Romagno rausgefunden, dass, es sind interessante Insights, die man auch wahrscheinlich für irgendwelche Dinge braucht. Aber es ist ein bisschen realitätsfern aus verschiedenen Gründen. Man hat nicht dieses eine Relevant Set. Also wenn ich euch jetzt frage, unser erstes Beispiel war ja mal die Biermarke. Wenn ich euch frage, ihr seid am Strand im Urlaub, wollt ein Bier, welche Marke kauft ihr euch? Könnt ihr antworten, müsst ihr nicht.
Corona, ich trinke kein Bier, aber ja.
Corona wär bei mir jetzt auch die erste Choice.
Ist es bei ganz vielen, ist ja auch aus einem guten Grund. Und wenn ihr aber ja abends irgendwie im Pub mit Freunden seid, dann denkt ihr, glaube ich, nicht an Corona. Oder wenn ihr auf dem Festival seid, dann denkt ihr wahrscheinlich auch an eine andere Marke. Und das ist einfach der Kern. Wir entscheiden in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich. Und das wird in diesem AIDA Brand Funnel nicht berücksichtigt, weil wir fragen immer eher so nach dieser einen Marke oder vielleicht nach einer Handvoll Marken, die einem irgendwie im Kopf schnell aufploppt. Das ist so die eine Schwierigkeit bei dem Ansatz. Dann hat sich auch einfach gezeigt, dass es matcht nicht mit den Sales-Daten. Also selbst wenn du in so einem Funnel merkst, oh, die Consideration ist gestiegen oder Purchase Intent, heißt es noch lange nicht, dass die Sales-Daten auch nach oben gehen. Und das hat sich auch wirklich immer wieder gezeigt. Und warum macht man das dann, wenn es nicht der Realität matcht? Und es gibt noch ganz viele andere Hürden. So die großen Marken werden so ein bisschen noch weiter aufgeblasen. Kleine Marken fallen hinten runter. Ich fasse es mal kurz. Ihr seht, hat ein paar Schwierigkeiten und ist irgendwie nicht so der perfekte Ansatz, um wirklich zu gucken, wo geht meine Marke hin? Und vielleicht auch für euch dann auch vor allem aus der Strategie und Kreation interessant. Was macht denn ihr als Agentur? Vielleicht auch mal eine echte Frage. Was macht ihr als Agentur mit diesen Daten? Wenn jetzt eine Kunde zu euch kommt und sagt, ja, irgendwie sehen wir, dass die Conversion zwischen Awareness und Purchase Intent zu niedrig ist. So was, klar, dann habt ihr wahrscheinlich so ein paar Sachen, so ein paar Ideen, was man machen kann. Aber es gibt einem nicht so eine richtige Handlungsempfehlung oder so richtige actionable Steps, was als nächstes kommt. So. Und das, alles, was ich jetzt gerade erklärt habe, das können wir mit dem Mental Availability Ansatz auf jeden Fall lösen oder besser machen auf jeden Fall. Und dann sind wir auch schon beim Ansatz. Erstmal dazu irgendeine Frage oder soll ich einfach weiterreden?
Nee, das ist stark. Also ich finde das total aufregend, wie du das im Vergleich mit den anderen Modellen kontextualisierst. Und ich meinte das ja auch eingangs schon. Ne? Ich glaube, in jeder Präsentation ist bei uns Byron Sharp und das Ehrenbass Institute. Und ich glaube, an nur so zwei Blickwinkel, warum wir so große Fans davon sind, du hast es eben angerissen, aber ich finde es immer noch bahnbrechend, dass ganz viel, was wir machen im Marketing und in Kommunikation und Social Media, hat sich so eingeschlichen, aber es wurde nie empirisch auf Daten bewiesen, dass das wirklich Marken hilft und zum Erfolg führt. Und das war ja damals von Byron Sharp und Co. die große Veränderung, dass sie gesagt haben, wir machen eine gigantische Studie und wir testen die ganzen Mythen und wir finden auf einmal heraus, ja, Awareness ist ja schön und gut, aber sie ist halt eben nicht geknüpft, wie du gesagt hast, zum Kontext des Verhaltens. Und Kaufentscheidungen finden halt eben in dem Kontext in unterschiedlichen Verhaltenssituationen statt. Und ich finde, das ist halt so diese krasse Magie von diesem Konzept, sich zu sagen, die bauen ja eigentlich eine Brücke zwischen Brandbuilding, wir bauen eine Marke auf, weil wir mit gewissen Kaufentscheidungen, da kommst du wahrscheinlich gleich noch zu, ne? Ich nenne es einfach mal Kaufentscheidungen oder Verhaltensweisen verknüpft mit Sales. Ne? Dass genau diese Brücke halt eben da ist, zu sagen, hey, ich baue eine Marke auf, aber ich verknüpfe sie eben an diese Verhaltensweisen, die dann später konvertieren zu einem Kauf. Und das ist oft eine Blackbox, wenn wir jetzt eine ganz normale Brandlift-Study machen. Genau, was du sagst. Ja, ist ja schön, dass der Ad-Recall und die Awareness da umgegangen ist oder dass es nicht da umgegangen ist. Was machen wir jetzt? Was hat das für einen Impact? Und das löst das Modell. Das ist toll.
Auf jeden Fall. Also das kann man sagen, so bevor wir die Methode eintauchen, das ist jahrelange Forschung gewesen vom Ehrenberg-Bass-Institut. Und das ist wirklich wissenschaftlich belegt. Das beruht auf Konzepten der Psychologie. Und es ist, ja, also wir berechnen da ja auch immer schöne Korrelationen am Ende, um zu gucken, okay, wie geht das eine KPI mit dem anderen Hand in Hand? Aber da kommen wir, denke ich, gleich zu noch ein bisschen genauer.
Gibt es eine Frage?
War das nur Byron Sharp? Weil du hast vorhin auch noch einen Frauennamen gesagt. Ich habe gerade versucht, sie zu googeln.
Jenny Romaniuk, genau. Die beiden, die haben dieses Buch How Brands Grow geschrieben und die stecken hinter der Forschung.
Ah, super.
Ja, das ist auch cool. Total wichtig, weil ich habe mich gerade total geärgert. Ich habe nämlich ihr Buch auf dem Tisch liegen von Distinctive Brand Assets, was ich auch sehr interessant finde. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Element. Muss mir aber auch selbstkritisch sagen, dass ich ab sofort auch ihren Namen mit immer nennen möchte, damit es nicht so male-centric ist.
Deswegen habe ich es nochmal angesprochen.
Ja, nee, ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein super, super, super gutes Feedback. Okay. Gibt es Fragen von der
Dummy-Fraktion? Ja, ich bin natürlich jetzt hier. Die Dummy-Fraktion. Die Dummy-Fraktion sitzt jetzt natürlich hier und denkt sich jetzt, aber was heißt denn dieses Mental Availability? Kannst du das vielleicht nochmal erklären, Johanna?
Sehr, sehr gerne. Also, im Endeffekt besagt diese ganze Forschung, Marken brauchen zwei Dinge, um zu wachsen. Das ist einmal die physische Verfügbarkeit. Ich glaube, das ist für alle ganz klar. Eine Marke muss irgendwie online, offline gut erhältlich sein. Sie muss so easy to buy sein. Und ich glaube, im Store ist allen klar, Marken, die irgendwie eine größere Regalfläche haben, eine prominente Platzierung und so weiter, die sind natürlich irgendwie erstmal, it's more likely, dass man die kauft. Und auch online. Also ich glaube, ich habe so oft schon irgendwelche Apps und Webseiten geschlossen, weil irgendwie der Checkout-Prozess nicht einfach war. Und dann dachte ich so, ja gut, brauche ich das wirklich? Nee, will wieder raus. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist, glaube ich, allen klar. Und der zweite Faktor, den Marken brauchen, ist die mentale Verfügbarkeit. Und das bedeutet, eine Marke muss, ja, um mal im Englischen zu bleiben, easy to think of sein. Also eine Marke oder ein Produkt muss in so vielen Kaufsituationen, Kaufmotivationen einfach verfügbar sein im Kopf. Sie muss mental verfügbar sein und das ist ja auch der Name des Ansatzes. Und da können wir uns ja gleich mal so ein bisschen zusammen angucken, was bedeutet das eigentlich? Was sind Kaufsituationen? Das wird auch häufig durcheinander geworfen mit irgendwie Markenattributen. Aber im Kern wirklich, wenn man es eigentlich in zwei Sätzen zusammenfassen möchte, Marken brauchen zwei Sachen. Mentale Verfügbarkeit, physische Verfügbarkeit. Und mentale Verfügbarkeit bedeutet, in allen möglichen Kaufsituationen muss die Marke am besten als erstes, aber zumindest in den ersten irgendwie mit den anderen zwei Marken irgendwie im Kopf aufploppen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ansonsten wird die Marke wahrscheinlich nicht gekauft oder sie hat wirklich so eine starke physische Präsenz, dass sie trotzdem gekauft wird. Aber darauf darf man sich einfach als Marke natürlich nicht verlassen. Das ist so in a nutshell wirklich einmal zusammengefasst.
Okay, kannst du einmal darauf eingehen, also wie wird das dann abgefragt in der MAFO?
Genau, wir fragen das, es ist ein super easy Konzept eigentlich, wir fragen das als Multiple-Choice-Fragen wirklich ab. Vielleicht mal, ich kann ja das erste Beispiel direkt mal mit reinholen. Und zwar haben wir das auch dieses Jahr auf der OMR vorgestellt. Vielleicht habt ihr es sogar gesehen. Wenn nicht, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das war die OMR Masterclass mit unserer Director Research, Luise. Und die hat mal McCain, das McCain-Beispiel, so ein bisschen aufgerollt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor 10 Jahren, so 2014, waren die in einer krassen Krise und hatten total Schwierigkeiten und haben dann wirklich, kann man sagen, 1:1 die Market Science-Literatur gelesen, wie zum Beispiel Byron Sharp, auch noch andere Sachen, und haben das 1:1 umgesetzt und 2024, 10 Jahre später, also das war mir vorher auch nicht bewusst, aber Leute in den UK, die googeln nicht mehr Tiefkühlpommes, die googeln McCain. Das ist wirklich so ein Eigenname einfach geworden, und dazu natürlich kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen, die sich irgendwie bei ihnen verbessert haben. Also der Marke geht's richtig, richtig gut. Und warum? Weil sie eben diese ganzen Konzepte, nicht nur Mental Availability, auch andere Konzepte wirklich 1:1 umgesetzt hat. Und was die gemacht haben ist, die haben sich angeguckt, was sind denn eigentlich Situationen, in denen Leute Pommes essen? Und da kann man sich immer ganz gut diese ganzen W-Fragen stellen. Wann esse ich Tiefkühlpommes? Mit wem esse ich Tiefkühlpommes? Warum? Warum ist das Gleiche? während ich was mache oder, also diese ganzen W-Fragen, einfach einmal abklappern, und da kommt dann irgendwie zum Beispiel, das ist ein guter Snack abends, aber vielleicht auch mittags, aber vielleicht ein Midnight-Snack. Das ist irgendwie gut, wenn ich mal schnell irgendwie was snacken will. Das ist gut, wenn ich irgendwie gerade verkatert bin und irgendwas Fettiges brauche. Das ist aber auch was, was ich vielleicht für eine Game-Night für meine Freunde zubereite. Das ist was, was ich mit meinen Kindern abends für eine Movie-Night. Also es gibt super viele Situationen, in denen Tiefkühlpommes irgendwie relevant sein könnten. Und diese ganzen CPs, die fragt man dann wirklich in der Multiple-Choice.
Kannst du nochmal erklären, was CPs sind für unsere HörerInnen?
Oh, habe ich das gar nicht erklärt? Okay. Gut, dass wir das nochmal erwähnt. CPs sind die Category Entry Points. Also ich habe von Kaufsituationen gesprochen. In der Methode werden die Category Entry Points genannt, weil das eben die Tür zur Kategorie öffnen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Es geht bei Mental Availability Tracking nie einfach nur um eine Marke. Es wird immer die gesamte Kategorie betrachtet. Also es geht dann nicht um McCain, sondern es geht um die Kategorie Tiefkühlpommes. Und da sollte man wirklich so viele Wettbewerber wie möglich mit abfragen, so viele Category Entry Points wie möglich. Und dann, ja, wie ich schon gesagt habe, einfach in einer Multiple-Choice-Frage, wenn du Tiefkühlpommes mit deinen Kindern für eine Movie-Night essen möchtest, an welche Marken denkst du? Und dann fragt man die Marken einfach untereinander ab, und dann können eine Marke, 2, 3 oder auch gar keine ausgewählt werden. Und das klingt jetzt erstmal super simpel, ist es auch, aber aus diesen Datenpunkten werden dann ganz neue spannende KPIs berechnet. Sollen wir direkt schon mal in die einsteigen oder habt ihr erstmal noch Fragen zum Setup?
Genau, ich habe eine Zwischenfrage, weil du sagst, hey, im Endeffekt muss ich ja, wenn ich, sagen wir mal Category Entry Point, ich will Movie Night mit meinen Kindern machen, dann muss ich ja vorm Regal stehen und selber auf McCain kommen. Jetzt ist ja in der Abfrage, kriege ich es ja vorgelegt als Multiple Choice. Das ist ja nicht richtig sauber.
Ja, es gibt auch die Möglichkeit, das unaided zu machen. Also, dass man sagt, wir fragen, also hat unser Research-Team mal ausprobiert, und erstaunlicherweise, wenn man das unaided und aided macht, also wenn man quasi die Marken anzeigt oder auch nicht, sondern man sagt, an welche Marken denkst du, ohne welche anzugeben, es kommt teilweise echt auf ähnliche Ergebnisse hinaus. Aber die Methode, und das ist ja die wissenschaftlich bewiesene Methode, sagt, mach das einfach mit den Wettbewerbern. Und in der MAFO haben wir nie eine 1:1 realitätsnahe Situation. Also im Shop verhältst du dich immer noch mal ein bisschen anders als in so einer Marktforschungsumfrage. Aber es ist wirklich das, was am dichtesten an die reale Situation rankommt.
Ja, und dann, ich habe ganz viele Fragen. also erstmal, das bedeutet ja, also was würdest du denn dann Marken empfehlen? Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht am Ende das Thema wäre, aber also was mache ich denn dann für Werbung? Ganz blöd. Weißt du, also wenn wir sagen, hey, du hast gerade schon gesagt, es gibt ja für Tiefkühlpommes wahrscheinlich 35 Category Entry Points, also Night mit deinen Kindern, Game, Kater, whatever it might be, was alles unterschiedliche Situationen sind. Und du empfiehlst jetzt, dass ich diese unterschiedlichen Situationen mir aufzeichne und dann 35 unterschiedliche Spots mache und die alle überall auf jeden Medien ausspiele.
Googelt mal McCain, das ist echt interessant. Also es handelt sich jetzt ja auch um 10 Jahre und nicht um ein Jahr. Die haben wirklich in ihrer Kommunikation alle möglichen CEP, also Category Entry Points, alle möglichen Situationen abgebildet. Und man kann auch wirklich sagen, so ihr aus der Kreation oder Strategie, das ist jetzt vielleicht auch nicht die, also mit dieser Werbung von McCain würdest du, glaube ich, kein Effi oder auch irgendwie, obwohl ein Effi schon, was ist ja effizient, aber vielleicht kein Line oder so gewinnen. Das ist jetzt nicht die Werbung, die du siehst und denkst, boah, sowas haben wir noch nie gesehen. Aber sie klappern wirklich in ihrer Kommunikation alle möglichen CEPs ab. Also googelt das gerne mal. Das ist wirklich erstaunlich. Und natürlich ist das nicht für jede Marke möglich. Gerade für kleinere Marken, du kannst nicht alle relevanten CEPs in deiner Kommunikation zeigen. Das ist einfach so ein Idealbild vielleicht. Und dann macht es total Sinn, sich bestimmte rauszusuchen. Und da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Strategien. Ist jetzt in meinem Podcast so schwer zu erklären, aber ihr bekommt, also die Marke bekommt am Ende oder auch die Agentur eine Heatmap, wo man alle Marken aufgelistet sieht und alle Category Entry Points. Und es wird immer geguckt, wie stark ist die Assoziation zwischen Marke und zwischen Kaufsituation. Und da sieht man dann zum Beispiel, wo die eigene Marke super stark schon ist. Vielleicht so auch als typisches Beispiel, Aldi ist ganz stark assoziiert mit, da kriege ich günstige, also da gehe ich hin, wenn ich einen günstigen Einkauf möchte. So, jeder weiß, Aldi ist günstiger als Rewe, Edeka, was auch immer. Und da wäre die Empfehlung von der Methode zu sagen, wenn das sowieso schon alle wissen, warum dann da noch Werbung machen? Also warum da noch auf diesen CP quasi Marketingbudget, um es hart zu sagen, verschwenden? Warum, wenn Aldi wachsen möchte, dann sollten sie vielleicht eher gucken, mit welchen Kaufsituationen sind sie noch nicht so stark verbunden. Und jetzt kann man natürlich auch klar sagen, Aldi wird wahrscheinlich nie super stark sein in dem CP, da gehe ich hin, wenn ich die höchste Qualität möchte. Aber das ist auch okay. Also man muss immer ein bisschen gucken, was ist so die Strategie der Marke, was ist vielleicht auch die Historie der Marke und wo möchte die Marke hin. Und wenn man dann sagt, diese CPs sind für uns nicht relevant, die lassen wir weg, ist es vollkommen okay. Das heißt, man muss natürlich nicht immer auf allen, das ist auch gar nicht so möglich, immer auf allen top performen. Das ist so nur in der idealen Werbewelt.
Ja, das ist voll der gute Punkt. Ich glaube, es ist immer wichtig, bei solchen Modellen dann nicht so zu dogmatisch ranzugehen und so, okay, jetzt überall all in. Rein, also soweit ich es abgespeichert habe, ist ja schon die Empfehlung, also entweder du hast, also bist stark bei einzelnen Category Entry Points ausgeprägt oder du hast ein Netzwerk aus mehreren Category Entry Points. Ne, das ist doch schon so die Art und Weise, das auch zu lesen und zu steuern. Ne? Also
ja, also wenn man jetzt, wenn ihr das Buch lest, würdet ihr sehen, dass empfohlen wird, wirklich sich möglichst breit aufzustellen. Also es wird nicht empfohlen zu sagen, wir suchen uns jetzt hier ein CP, was dann unser USP ist und versuchen nur darauf zu gehen, weil das kann für einzelne nischige Luxusmarken vielleicht funktionieren, aber für die breite Masse wird eher empfohlen, stellt euch breit auf und sucht euch nicht ein, zwei raus, sondern sucht euch lieber ein paar mehr aus. Und das ist die Empfehlung, aber natürlich muss jede Marke am Ende auch schauen, wie sie mit den Ergebnissen dann arbeitet und was das Ziel der Marke ist und was die Strategie ist.
Und kann ich auch abfragen, also ich denke gerade, um beim Beispiel Supermarkt zu bleiben, vielleicht ist Penny ja der stärkste Supermarkt bei geile,
bei allem
natürlich. Ich sag mal so, ist der stärkste, also mit Abstand die stärksten in gute Preis-Leistung und mit Abstand die besten in geiles veganes. Also wenn ich veganes essen will, dann gehe ich zu Penny. Wenn ich gute Markenprodukte haben will für billig, dann günstig, dann gehe ich zu Penny. Aber man weiß, dass der Hauptgrund, warum Menschen in den Supermarkt gehen, ist nicht, finde ich da gutes veganes Essen oder kriege ich da gute Markenprodukte für eine gute Leistung, sondern es ist, wie weit ist der weg? Das finde ich in dem Moment ja nicht raus, oder? Just making sure.
Nee, also man kann natürlich so CPs mit reinnehmen, wie wenn ich irgendwie wenig Zeit habe und nicht durch die ganze Stadt fahren möchte, oder so, jetzt mal grob gesagt. Bei Supermärkten ist es natürlich, es funktioniert auch gut, die Methode, haben wir auch schon häufiger genutzt, wisst ihr ja auch. Aber klar, bei Supermärkten muss man einfach sagen, ich gehe auch zu dem, der am allerdichtesten ist. Ich habe aber trotzdem bei mir im Umfeld 3 Supermärkte, die alle ungefähr ähnlich weit weg sind. Und da ist dann quasi der erste Punkt natürlich die physische Verfügbarkeit und der zweite Punkt, okay, ich habe 3, aber heute möchte ich eigentlich eher vegane Produkte, da weiß ich, da gehe ich dann vielleicht lieber zu dem Supermarkt. Also es ist immer eine Kombination aus beiden und darum, sagt die Methode ja auch, physische Verfügbarkeit ist natürlich genauso wichtig, gar keine Frage.
Ja, spannend, was wollte ich gerade sagen? Das trifft dann ja genau eigentlich den zweiten Punkt. Müssen halt alle genau gleich weg sein und nicht einer auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und dann, ja, stimmt, ist ja 50-50, das habe ich gerade ganz vergessen, dass die physische Availability ja auch noch mitzählt.
Okay. Und das kann man auch ganz schön sehen, wenn man sich die KPIs anschaut. Wo gibt es vielleicht ein Defizit? Das ist natürlich jetzt auch leichter, wenn ich irgendwelche Grafiken zeigen könnte, aber ich versuche es mal so zu erklären. Man kann sehen, wenn man vor allem verschiedene KPIs miteinander korreliert, sind wir besonders stark in der mentalen Verfügbarkeit, aber hinken wir ein bisschen her in der physischen Verfügbarkeit. Also da kann man wirklich auf einen Blick sehen, wo sind wir stark und wo müssen wir quasi aufbauen. Und ist es eher die mentale Verfügbarkeit, wo wir eben noch aufbauen müssen? Oder das ist dann natürlich eher eine Empfehlung an die Marke und nicht an euch als Agentur, ist vielleicht die physische Verfügbarkeit einfach ein Problem und müssen wir da vielleicht noch stärker werden? Und das zeigt die Methode schon auch auf, wo noch ein Defizit liegt. Genau.
Wie identifiziert man denn die besten Category Entry Points?
Also das ist so ein mehrstufiges Verfahren. Im ersten Schritt ist eigentlich immer ein gemeinsames Brainstorming. Am besten mit Kunde, mit Agentur, mit Marktforschungsinstitut, dass man sich mal zusammensetzt und wirklich einfach alle möglichen Dinge, diese W-Fragen durchgeht. Wir machen das häufig in so ersten kleinen Kick-Off-Workshops zum Beispiel. Und dann gibt es so verschiedene Wege, die Königsklasse ist auch nochmal eine MAFO vorzulagern. Also wir sagen, wir machen so eine Prio-Studie, weil bei ganz vielen Kategorien, da kommst du schnell mal auf irgendwie 50, 60 Category Entry Points und dann in der Marktforschung zu gucken, welche sind denn aber die relevantesten. Und die relevantesten sind in der Regel die, die am häufigsten vorkommen. Und da muss man dann eben einmal gucken, wenn man bei meinem Supermarktbeispiel bleibt, wenn man vielleicht sagt, ich möchte für meinen Geburtstag einkaufen gehen, kommt einmal im Jahr wahrscheinlich vor. Aber sowas wie, ich mache meinen Wochenendeinkauf, kommt 52 Mal im Jahr vor. Und da kann man dann einfach priorisieren und gewichten und gucken, welche sind hier besonders wichtig für die Zielgruppe, welche sind vielleicht für mich als Marke wichtig. Und so kommt man dann zu so einem ganz guten Set. Und da vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Was auch häufig in einen Topf geworfen wird, sind Category Entry Points und Markenattribute. Und die sind beide wichtig, aber es ist nicht das Gleiche. Und zwar Category Entry Points sind wirklich Kaufsituationen, also eine Situation oder eine Motivation, die mich dazu bringt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Und die Markenattribute, die sind dann nachgelagert. Also wenn ich dann zum Beispiel vor dem Regal stehe, also ich weiß jetzt schon, ich will irgendwie mir Tiefkühlpommes kaufen und dann stehe ich vorm Regal und sehe so, ach, die sind besonders fettarm oder sie sind besonders pikant. Das sind Markenattribute, die sind auch wichtig, aber die sind eigentlich immer erst der zweite Schritt. Erst kommt die eigentliche Kaufsituation und dann kommen die Markenattribute, die mich entweder zu dem Produkt noch mehr ranziehen oder vielleicht auch abstoßen, weil ich sage, ich möchte nicht die fettreduzierten Pommes haben.
Ja. Und wenn ich sage, hey, ich habe richtig Bock auf pikante Pommes, ist das jetzt eine Kaufsituation oder ist es jetzt ein Markenattribut?
Mischung. Ich sage, ich habe richtig Bock auf Pommes. Warum gerade vielleicht? Das können wir noch nachfragen. Okay, also kann man ein bisschen schärfen quasi, diesen CP, warum will ich jetzt gerade Pommes, in welcher Situation befinde ich mich gerade und pikant ist das Markenattribut. Und wir können beides abfragen, also in dem Tracking oder in der Methode die Markenattribute sollten nicht überhand nehmen, aber man kann auf jeden Fall irgendwie so zwei Drittel klassische CPs und ein Drittel Markenattribute abfragen und dann hat man beides mit drin und beides ist auch wichtig und relevant, es ist aber nicht das Gleiche.
Und nochmal eine Frage, jetzt hören alle Marken zu in einer Kategorie und alle Marken machen jetzt die Heatmap und die Category Entry Points und alle sagen dann, okay, wir versuchen jetzt möglichst viele Category Entry Points in unserer Kommunikation mit aufzunehmen. Dann haben wir ja irgendwie eine Waffengleichheit, oder nicht? Also alle kommunizieren, ich übertreibe jetzt, ne? Alle kommunizieren das Gleiche, es gibt dann eine hohe Deckungskraft. Welche Marke gewinnt dann? Also was sind dann die Faktoren zu gewinnen?
Oh, da gibt es, glaube ich, jetzt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Aber ich versuch mal so kurz und knapp vielleicht einen auch aus der MAFO zu erklären, ohne jetzt zu tief ins Thema reinzugehen. Das hat nämlich auch McCain gemacht. Das wird in der Masterclass, das ist so der zweite Part der Masterclass von der OMR gewesen. Und da wurde dann geguckt, nicht nur was müssen wir kommunizieren, also welche Category Entry Points sollten wir kommunizieren, sondern auch wie. Und die haben Psychografie genutzt. Die haben sich angeschaut, unsere Zielgruppe, welche psychografischen Muster finden wir da? Also was treibt unsere Zielgruppe an? Ich glaube, in dem Fall waren es so, unsere Zielgruppe, so Anschluss ist ganz wichtig. Also Anschluss ist wichtiger als sowas wie Leistung oder Macht. Und so eine Dinge dann, da könnten wir nochmal einen extra Podcast machen, wenn ihr mich nochmal einladen wollt. Aber solche Dinge könnte man dann zum Beispiel noch berücksichtigen. Und da kann man dann sagen, die Marke, die einfach das, nicht nur das Was, sondern auch das Wie der Kommunikation berücksichtigt, hat wahrscheinlich hier eine höhere Erfolgschance. Das ist jetzt aber nur ein Ansatz. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, da einfach dann hervorzustechen. Und das Gute ist, noch nicht alle Marken machen Mental Availability. Darum, die Marken, die es jetzt machen, haben auf jeden Fall noch einen Vorteil.
Ja, total. Nee, das finde ich gut, weil es ist auch nochmal, also auch diese beiden also Faktoren für die Einflussnahmen auf den Erfolg von Kommunikation, finde ich ganz wichtig, das herauszukristallisieren, weil du hast auf der einen Seite ja oft eine Strategie, das Was, ne? Also ne, es ist ja die Botschaft, rein inhaltlich. Und dann ist ja die große Kunst, die Kreation, also wie transportierst du es halt eben rüber, wie verpackst du es, was sind die Bilder, was sind die Emotionen, was sind die Assoziationen, die du erwächst, welche Shortcuts nutzt du? Und das finde ich, das beruhigt mich, dass da noch, dass noch sehr viel Chance für Differenzierung ist, auch wenn man inhaltlich in eine ähnliche Richtung geht.
Okay, absolut. Cool. Würdest du dann auch empfehlen, visuell diese Kaufsituation zu zeigen, wenn wir jetzt mal in die Kreation gehen? Also ich bleibe beim Thema Pommes. Du siehst dann die Game Night, du siehst den Mädelsabend, du siehst den Kater. Also wirklich, das ist ja fast schon so ein bisschen auf die 12 irgendwo auch. Also Marken, wenn ihr zuschaut, das kann man auch geil machen, das muss man nicht auf die 12 machen, aber you know what I mean?
Also McCain hat es wirklich so gemacht. Also die nutzen auch die Claims, so deine Tiefkühlpommes für die Games Night. Also die machen es wirklich, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber richtig stumpf. Also wirklich, die gehen einfach jeden CP durch und bilden das 1:1 in den Werbemitteln und auch in der Kampagne ab. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass man das so machen muss. Das gibt mit Sicherheit auch irgendwie noch kreativere Wege, gar keine Frage. Aber was schon wichtig ist, und das bieten wir auch oder machen wir auch mit einigen Kunden, wenn man vor allem eben so ein bisschen mehr vielleicht um die Ecke denkt, das ein bisschen kreativer aufsetzen möchte, das mal zu testen vorab, ob denn trotzdem der Kern noch verstanden wird. Weil das ist natürlich auch wichtig, wenn du das in dem Tracking abbilden möchtest, den Erfolg deiner Kampagne, dann musst du die Zielgruppe verstehen, was hier eigentlich kommuniziert wird gerade und auf welchen Category Entry Point das einzahlen soll oder einzahlt. Aber das kann man auch ganz gut mit MAFO vorab testen.
Ich habe vielleicht mal ein anderes gutes Beispiel. Ich versuche das ja mal irgendwie zu retrofitten, da reinzudenken. Aber ich bin ganz großer Fan von der Snickers You're Not Here When You're Hungry Kampagne. Und was die ganz toll gemacht haben, ist, dass du eigentlich ja, also rein funktional ist ja ein Snickers als Schokoriegel in der Kategorie Snack irgendwie drin. Da ist natürlich der Insight, wenn man sich mal einen Snickers reingezogen hat, dann weiß man, wow, da ist ordentlich Wucht hinter, dann brauche ich die nächsten 3 Tage nichts mehr zu essen. Und was die dann ja geschafft haben, ist zu sagen, hey, diesen Insight, es ist eigentlich eine volle Mahlzeit. Du hättest ja auch in der Kommunikation sagen können, es ist eine volle Mahlzeit. Also Category Entry Point, ich habe Hunger, ich möchte was essen. Okay, ich gehe jetzt mir irgendwie was Richtiges zu essen holen. Oder ich ziehe mir einen Snickers rein.
Und das witzig, für mich ist der Insight, man wird hangry, wenn man hungrig ist.
Genau, das würde ich sagen, ist der Insight auf einer Kommunikationsebene. Also das ist der, das ist eine Interpretation. Hm. Ich glaube, aus dem Produkt heraus ist es erstmal so, das macht dich satt. So, und dann auf Konsumentenseite ist es so, hey, wenn du nicht hungrig wirst und nicht schnell, weil das ist ja der Vorteil, den Snickers bieten kann, du kannst das ja einfach nur aufmachen und lossnacken. So, das heißt, es ist ja ein Fix zum Problem. Ich glaube, es gibt immer bei so Kampagnen mehrere Elemente, die dann im Endeffekt zum Erfolg führen. Aber was ich da sagen will, ist die Umsetzung, wie sie es dann damals umgesetzt haben, zu sagen, hey, okay, man zeigt Leute, die eben hangry werden, die durchdrehen, vor allem auch Promis, die sich benehmen, als wären sie nicht sie selbst oder Freunde oder Freundin, als wären sie nicht sie selbst. Das ist halt dann die Umsetzung, das Wie, was in der Kreation phänomenal und halt finde ich auch unterhaltsam, anspruchsvoll, emotional stimulierend.
Wie lange muss man denn, wie oft braucht man denn Touchpoint zu so einem Category Entry Point, bis der angekommen ist?
Da kann ich dir gar keine genaue Anzahl jetzt nennen. Also die Regel ist ja immer, umso mehr, umso besser.
Okay.
Aber auch hier kann man definitiv sagen, umso besser auch der kommuniziert ist, und damit meine ich jetzt nicht, das muss ganz direkt kommuniziert sein, aber wenn das eben meine psychografischen Antriebsmuster anspricht, dann reichen wahrscheinlich weniger Touchpoints, als wenn man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich so auf eine Art und Weise kommuniziert, die eigentlich mich nicht so anspricht, dann brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr Touchpoints, damit es trotzdem irgendwie durchdringt. Also hier kommt es natürlich auch immer wieder darauf an, wie ist es kommuniziert, wie ist es relevant für mich, spricht mich das an, und dann sind wahrscheinlich weniger Touchpoints schon effizienter.
Ja, ich glaube, es ist so unglaublich spannend, weil das irgendwo ja schon, also für mich nicht, aber ich glaube, wenn man das erste Mal, ich kenne das Konzept ja auch, ne, und bei uns baut ja auch oft die Kreation darauf auf, deswegen bei mir nicht, weil ich mich damit schon auseinandergesetzt habe, aber generell glaube ich schon, dass das irgendwie sich erstmal nach einem Clash auch anhören kann mit, wie wir Werbung heute denken, weil wir immer sagen, hey, Entertainment, die Marke muss in den Hintergrund, wir sind eigentlich, ne, nur Publisher und irgendwie Enabler und nicht irgendwie noch in your face, hallo, das sind wir. Und ich glaube, das kann erstmal konträr wirken, aber ich finde, Snickers ist da irgendwie ein geiles Beispiel, weil die Kreation halt trotzdem übelst geil und übelst entertaining ist. Und man da bestimmt auch, also keine Ahnung, wir machen jetzt ja auch gerade beispielsweise für Penny super viele Watch-Partys, ne? Weil das einfach so ein geiles Ding ist, wenn du dich mit deinen Girls triffst und Watch-Partys machst, und die sind auch immer super entertaining. Aber trotzdem finde ich es spannend, weil ich glaube, so, wie gesagt, es erstmal ein bisschen konträr wirkt, diese, hey, wirklich echte Kaufsituation zu zeigen. Und wir wissen halt ja, dass je mehr promotional du bist auf Social, desto schneller bist du weggeswiped und nicht bis zu Ende geguckt.
Ich glaube trotzdem, dass es nicht super konträr ist, weil, wie gesagt, es kommt wieder darauf an, wie man es irgendwie kommuniziert. Und eigentlich ist ja genau das, was wir sehen wollen. Wir wollen nicht sehen, dass Leute uns sagen, hier, kauf diese Marke, sondern die soll ja eher ein Bedürfnis geweckt werden, so, ey, du hast eine Games Night mit deinen Freunden, hast du schon was Snack nachgedacht, so. Also es ist, ja, ich glaube, es schließt das andere eigentlich nicht wirklich aus.
Vielleicht auch nochmal, also ich bin auch bei dir, ne? Also ich glaube, man muss immer gucken, wie man es dann unter einen Hut bekommt, und das ist ja auch das Schöne an unserem Job, deswegen ist es ja auch eine Kunstform und keine reine Wissenschaft, weil es gibt nicht die eine Lösung, es gibt jetzt nicht den das Einmaleins, was man hinlegt und sagt, okay, hey, das muss jetzt so verfolgen und dann wirst du auf jeden Fall durch die Decke gehen. Ich glaube halt, was ich an dem Modell so toll finde, ist, identifiziert erstmal, was relevant ist zu kommunizieren. Also beispielsweise bei Frank, das ist ja so obvious, das ist kein Geheimnis, gehen wir sehr stark auf das Thema Einfachheit rein.
Das ist der beste, einfachste Handyvertrag der Welt.
So, ne, das ist auch, würde ich sagen, das ist beim Thema Mobilfunk jetzt ein Category Entry Point, wo wir sagen, da gibt es einen hohen Fit zwischen dem, was das Produkt schafft, wo wir mit der Marke hinwollen. Aber die Art und Weise, wie wir es kommunizieren, ist ja unfassbar kulturell aufgeladen.
Die genau, ist das ist auch nochmal...
Das ist witzig, ja, das ist auch schon irrational, sie trägt sich weiter. Weißt du, ich glaube, das ist dann so die Kunst, ne, reinzugehen, in was ist wirklich verbunden mit der Kaufsituation, und das aber zu kommunizieren, dass es weiter kommuniziert wird, dass Leute darüber reden, dass es sharen und dass es nicht nur platt ist, Frank ist einfach, weil das würde versacken. Ne?
Voll, genau, aber ich wollte das einfach einmal ansprechen, weil ich glaube, dass man das so verstehen kann, ne, wenn man keine guten Beispiele von Kreation hat, die eben genau auf diese, Johanna hustet hier, ihr seht das nicht, weil das Mikro weg ist. Also ich glaube, man kann das erstmal denken, wenn man das hört, hey, wir bilden jetzt die ganzen Kaufsituationen 1:1 nach, und McCann hat irgendwie den Slogan, hey, deine Tiefkühlpommes für den Mädelsabend, das ist ja auch schon was her. Nur ich glaube, Social ist da einfach ein bisschen anders und du kannst da deutlich kreativer sein. Und wie du sagst, Frank ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Da haben wir eine Einfachheitstalkshow gemacht, ne? Und das war so eine unfassbar funny, entertaining Kampagne. Und trotzdem war der Category Entry Point, hey, ich will einen einfachen Handyvertrag, oder ich will weniger Komplexität in meinem Leben, bei meinen Verträgen. Was wäre da der Category Entry Point? Kann den mal jemand formulieren, damit ich die Brand-Attribute rauslasse?
Genau, weil eigentlich redet ihr auch über Markenattribute. Aber eigentlich dieses, es muss schnell gehen, da sind wir schon eher so ein bisschen im Bereich Markenattribut. Aber wenn wir über Kaufsituationen reden, ist zum Beispiel, ja, also erstmal natürlich, ich brauche irgendwie einen neuen Vertrag.
Genau, Sie brauchen einen neuen Vertrag. Also in der Research haben wir geschaut, also was sind halt eben, wir haben das damals über Painpoints gemacht, ne? Also was sind eben die Herausforderungen, die Leute haben. Und beim Mobilfunkvertrag ist es ganz oft, es ist nicht transparent, es ist zu kompliziert. Ich habe keine Übersicht über die ganzen Kosten, und das haben wir halt dann zusammengefasst über das Thema Einfachheit.
Genau, und da hast du schon so ein paar genannt. Zum Beispiel ist eine gute Kaufsituation, ich habe keine Übersicht mehr über meine Kosten. Das ist so, und ich möchte was ändern. So. Das ist so was erst kommt, okay, ich habe keine Übersicht mehr, und danach kommt, oh, es muss schnell gehen, es muss einfach gehen, es muss transparent sein. Und dann kommen wir quasi über den Category Entry Point hin zu den Markenattributen.
Geil.
Boah, wir sind ja Stimme ist wieder da.
Ja, sind wir mit Frank van Effio nominiert. Ich hoffe, das klappt.
Ja, dann, okay. Dann raste ich aus, dann gibt es eine extra
cool.
Folge.
Ja, sehr cool. Okay, nice. So, Frage. Habt ihr noch, Johanna, hast du noch Sachen, die du unbedingt loswerden willst? Paulina, hast du noch?
Nee, weil ich glaube, wir sind auch schon fast bei der Zeit.
Ja, deswegen versuche ich jetzt gerade nochmal zu gucken, ob noch irgendwas offen ist, was wir jetzt noch reinwerfen müssen, damit die Leute up to speed sind. Ah ja, Johanna, eine Frage nochmal. Kannst du einschätzen, also wie, wenn man sowas mit euch macht, wie lange dauert das? Was kostet
ah, und
das?
Quanta Costa, ja, Cash Money
kannst,
Flow.
Kannst du das irgendwie eingrenzen?
Work.
Also Kosten ist super schwierig, weil es kommt natürlich immer darauf an, welche Zielgruppe befragen wir. Das Gute ist, die Methode sagt, dass man die Zielgruppe auf gar keinen Fall zu eng einschränken sollte, sondern dass man Kategorie NutzerInnen befragt. Also da geht es nicht um Alter, Geschlecht, Hobbys. Es geht wirklich darum, die Leute, für die diese Kategorie interessant oder relevant ist oder zumindest Leute, die die Kategorie nicht ablehnen. Das ist also eigentlich immer bei den meisten Marken relativ einfach, aber dann auch trotzdem, wie viele CPs hast du, wie viele Extra-Fragen möchtest du noch stellen? Also das ist einfach, ich kann da jetzt keinen Preistag hintersetzen, dann machen wir noch eine Prio-Studie, um die einzelnen CPs zu gewichten. Also da soll jeder, der Interesse hat, sich einfach mal melden und dann stellen wir ein individuelles Pricing auf. Also es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer.
Aber kannst du irgendwie sagen, da fängt's an? Also fangen wir bei 20.000 an, bei 100.000, bei 50?
Nee, so die kleineren Pakete fangen auf jeden Fall unter 20.000 schon an. Das ist, glaube ich, was ich sagen kann. Das ist natürlich immer nach oben hin offen, fast, aber die kleineren Pakete fangen auf jeden Fall weiter unten schon an, definitiv. Und gerade vielleicht auch für kleinere Marken, da braucht man dann keine 35 CPs. Man kann auch bei Marken, die gerade erst vielleicht auch noch nicht mal auf dem Markt sind, das geht auch, ne, Marken, die noch vor dem Launch stehen, einfach mal 10 CPs schnell abfragen. Also es gibt, da geht davon bis. Und zum Timing, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viele Feedbackschleifen wir drehen. Also unsere Research Consultants setzen in einer Regel immer so einen ersten Draft auf. Dann manchmal sind die Feedbackrunden irgendwie 3 Wochen, weil natürlich noch, gerade wenn man natürlich mit Agentur und Endkunde, Kundin zusammenarbeitet, jeder noch so seinen Senf dazu gibt. Aber man kann auch einen Fragebogen in der Woche abstimmen und eine Datenerhebung nach 3 Tagen abschließen. Also wenn ihr sagt, es muss richtig schnell gehen, dann können wir das Ding auch wirklich in 1-2 Wochen abschließen. Das kommt immer auch auf sehr viele verschiedene Faktoren drauf an. Genau, das zum Preis und zum Timing. Und dann vielleicht noch eine Sache, was wir jetzt gerade ganz viel bei Pinio machen, ist, dass wir so Brand- oder Markenmonitore, sagt man das so, aufsetzen. Weil an sich ist es ja Quatsch, dass jede eigene Marke ein eigenes Mental Availability Tracking hat, wenn es sich sowieso um die Kategorie dreht. Das bedeutet, wir setzen für verschiedene Kategorien aus dem FMCG, aus einem Automotive, Airline, Versicherungsbereich, setzen wir einen Tracker auf und Marken können sich da einkaufen. Und das ist auch so eine echt günstige Option. Nächste Woche gibt es dazu ein Webinar bei Pinio, kann ich nur empfehlen. ist das eine Möglichkeit, sich eben, die Daten sind natürlich dann nicht exklusiv, weil die erheben wir für alle, die sich mit einkaufen. Aber es ist, heißt nicht, dass es weniger relevant ist, weil im Endeffekt, wie gesagt, wir sprechen immer über Kategorien und nicht über einzelne Marken. Darum, das ist so eine günstige Einstiegsmöglichkeit, würde ich mal sagen.
Geil, cool, ja. Richtig cool.
Genau.
Ja, perfekt.
Paulina, cool. Jetzt kommen die zwei Abschlussfragen. Wer soll nach dir auf dem wunderschönen Berliner Tisch stehen? Denn du bist remote, Johanna, und sitzt nicht auf dem Stuhl.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir arbeiten ja viel mit dem GWA zusammen und ich finde, da sitzen wirklich wahnsinnig viele, wahnsinnig schlaue Köpfe, die unheimlich viel Ahnung auch von Markenführung, Effektivität, Effizienz, Marktforschung haben. Ich finde, ich bin da immer sehr gern bei den FE-Speed Academies dabei und da kann man auf jeden Fall auch mal, glaube ich, ein paar Leute einladen. Aber das sage ich nur, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich schwierig für eine Jenny Romaniuk und einen Byron Sharp ranzukriegen. Ansonsten natürlich die.
Ja, ich meine, wir suchen ja für unsere
Runde. Für die 100. Folge suchen wir ja jemanden.
Noch einen Banger vielleicht.
Sie können auf jeden Fall noch mal wesentlich mehr als ich dazu erzählen. Ja.
Das wäre so insane, Alter.
Ja, Mann. Okay, cool. Hast du einen spezifischen Namen? Eigentlich haben wir immer Namen, aber muss auch nicht sein, wenn dir niemand einfällt.
Dann sage ich wirklich Byron Sharp und Jenny Romagno.
Ey, shoot for the stars. Frage 2. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, Creator sein, kann eine Marfo sein. Nee, irgendwas, wo du sagst, ey, das war cool, das ist hängen geblieben. Das sollen sich die Leute, die gerade unser Podcast anhören, anschauen.
Ja, dann muss ich, glaube ich, doch den Namen raussuchen, weil sonst können die Leute sich natürlich nicht anschauen. Aber ich bin ein Riesenfan von, und das hat jetzt gar nicht so viel mit Marfo zu tun, Girl in Blue Studios. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Create.
Welche Plattform?
Instagram. Also ich gucke es bei Instagram, weil da bin ich nur. Und die pitcht immer in kurzen Reels und kurzen Stories, wie sie herangehen würde, wenn sie jetzt eine Brand gründet. Und das sind alles Mögliche. Wenn sie eine Hotdog-Brand jetzt gründen würde, wenn sie für eine bestimmte Marke eine Kampagne machen würde. Also super vielseitig. Und die hat einfach, ja, die bringt das auf den Punkt innerhalb von 30 Sekunden, hat mega Ideen, ist total unterhaltsam. Und ich glaube, da können sich auf jeden Fall wahrscheinlich Marken und Agenturen was von abgucken noch. Und finde ich immer spannend zu gucken. Kann ich empfehlen.
Geil, richtig mega cool.
Hey, Johanna, das war richtig insightful mit dir. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade 20 Minuten gesprochen und nicht fast eine Stunde. Also tausend Dank für den ganzen Input. Ich denke mir so, vielleicht hätten wir das Konzept doch gatekeepen sollen und Johanna doch nicht einladen sollen.
Okay, wir stellen den Podcast doch nicht hoch, Johanna. Tut uns total leid.
Tut uns total leid. Bye. Tschüss. Nee, Spaß.
Intern, fürs Intranet.
Fürs Intranet. Oh Gott, Intranet ist krass.
Eigentlich witzig. Können wir nicht ein Format
Intranet
nennen, das Intranet
heißt? Das finde ich eine richtig geile Idee. Das passt auch richtig gut zu uns.
Eigentlich müssen wir All-Hands-Intranet nennen.
Ja. Okay.
Okay, herrlich.
Hey,
schön.
Johanna, danke nochmal jetzt auch noch für die Inspo. enjoy Portugal und tausend Dank, dass du da warst. War richtig toll.
Super gerne. Und wir sehen uns in Berlin oder Hamburg bald. Oder in Köln bei der Dimexco.
Ja, ja. Dimexco, kommt alle vorbei.
Ciao.
Danke, ciao.
Ciao, ciao.
Und hier kommt wieder unsere Werbeunterbrechung. Heute stelle ich euch Shelly aus dem Berliner Tierheim vor. Und das bricht mir echt das Herz. Also vielleicht können wir die sogar adoptieren, Pascal. Das ist eine ältere Hundedame und die wurde von einer, also kam als Sicherstellung ins Tierheim. Und man hat einen großen Tumor an ihrer Gesäugeleiste entfernt, also quasi an der Milchleiste. Leider besteht auch die Möglichkeit, dass der gestreut hat. Aber aktuell geht es ihr super gut. Und das ist einfach der perfekte Hund. Sie braucht Liebe, Anhänglichkeit, ist verträglich mit allem, beißt nicht, ist richtig verkuschelt. Sie kann noch nicht so gut alleine bleiben und das kann man auf jeden Fall noch üben und hat, glaube ich, auch eine ganz, also hat, finde ich, eine ganz tolle Größe, so unter Kniehöhe, also auch kein Riesenhund und sieht wirklich ganz niedlich aus. Hat so eine kleine graue Schnauze schon, aber ja, schaut sie euch an.
Putzig.
Shelly auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Richtig, richtig putzig, ja, auch so ein schönes Halsband, toll. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne 5 Sterne da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und schickt uns Themen, schickt uns Gäste. Wir geben unser Allerbestes, die dann reinzuholen, damit wir hier alle mehr Know-how bekommen. Habt noch einen ganz tollen Tag. Liebe Grüße aus Berlin. Ciao.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.